Tuschenaquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart.
Herzlich willkommen im Tuschenaquarium. Heute tauchen wir ein in den 9. Wiener Gemeindebezirk, den Alser Grund.
Hallo.
Okay. Moment, Sie können ruhig reinkommen.
Hier in der Währinger Straße hat die Haubenköchin Soji Kim ihr kleines Restaurant und direkt nebenan einen Shop und eine kleine Garküche. Jetzt zur Mittagszeit kommen viele Studenten, Mensa bei der Haubenköchin sozusagen. Kim kocht, kennt jeder in Österreich. Ein paar Meter weiter ist ein Studentenwohnheim. Und dann bin ich auch schon mittendrin.
Also wenn die Lüftung aushalten würde, dann wären Sie das eigentlich ja nicht sehr viel dann hören. Und daher habe ich Lüftung noch nicht eingeschaltet. Sollen wir Lüftung einschalten?
Wir können es auch mal probieren.
Ja. Okay.
Ich stehe mit der berühmten Wiener Köchin in einer winzigen Küche. Hier ist ihre Kommandozentrale. Über Durchreichen kommuniziert sie mit dem Personal. Sie zieht die Fäden vom Kochtopf aus. Die kleine Koreanerin lässt mich violette Süßkartoffel kosten, die sie frisch aus dem Ofen holt.
Das heißt, die werden im Ofen gegart, oder?
Ja, das wird im Ofen gegart, weil ich mache daraus veganen Schokokuchen für den Shop. Mhm. Und dann brauche ich natürlich ja. Weil die Süßkartoffel macht es immer spannend, die Süße. Mmh. Süßkartoffel ist eigentlich Superfood. Das sind alle Sportler, nehmen das auch und die sind nicht nur Dickmacher, sondern die glauben, alle Kartoffeln sind Dickmacher, das ist ein Irrtum.
Ungewohnt und aufregend, ein ungewöhnlicher Geschmack. Die violette Süßkartoffel sieht nicht nur umwerfend aus, sie ist auch kochend heiß, mehlig und schmeckt nach Kastanie. Ähnlich wie die orangene Süßkartoffel, die Soji Kim gerade zerlegt, aber noch besser.
Auch gegrillt?
Die hat da schon eine total geile Farbe.
Ja, und wenn Suppe gemacht wird, das super, super cool. Heiß, die müssen abkühlen.
Mhm.
Ja. Ui, heiß. Hat schon Süße, aber ganz andere Konsistenz.
Ja, wie Kastanien.
Ja, könnte man auch sagen. Aber nicht so süß. Stimmt?
Schmeckt wie Kastanien.
Ja.
Das macht richtig Spaß, mit Soji Kim in der Küche stehen und kosten und dabei übers Essen philosophieren. Ein Grundnahrungsmittel ohne Shishi, einfach nur eine Süßkartoffel. Und doch, wow. Die violetten Knollen muss sie bei ihrem Gemüsehändler vorbestellen, erzählt sie. In Asien sind sie sehr verbreitet, aber die regionalen Bauern rund um Wien lernen auch dazu.
Also nicht, dass ihr wisst, der wird es wahrscheinlich eh dann geben. Oder keine Ahnung. Ich hoffe. Es sind so viele Dinge, aber jetzt wird auch hier in Burgenland auch Wasabi eingebaut und dann auch Reis, Sushi-Reis angebaut.
Die Mitfünfzigerin lacht viel und gern, sie ist ernst, konzentriert bei der Sache und humorvoll zugleich. Was sie tut, das wirkt leicht, irgendwie nebenbei. Und darin zeigt sich ihre Meisterschaft. Dabei arbeitet sie unermüdlich, schneidet, zerteilt, nimmt Süßkartoffeln aus dem Ofen, zerlegt sie, wirft Schalen in den Müll, holt den Bock von der Ablage, wirft Tofu hinein, etwas Sojasauce dazu.
Das schmeckt ja richtig gut. Aber viele mögen nicht, aber ich kann Tofu roh so essen.
Ah, also meine Tochter hat gestern Tofu gemacht, da hat sie Honig dran gemacht, ein bisschen Essig, Sojasauce. Mhm.
Ja, gut.
Und das schmeckt ja nicht schlecht.
Gut.
Aha. Mir ist der Tofu so immer ein bisschen zu fad.
Ja, sagen viele, aber ich finde ihn nicht fad. Also der hat genau diesen schönen feineren Geschmack, die an sich Sojabohnen wieder zurückgeht. Also es schmeckt das aber Sojabohnen nach so. Nein, Sojasauce.
Also Sonnenblumenöl, Tofu,
Sojasauce. Sonst nichts. Das passt. Ist schon fertig. Wir geben unnötigen Alkohol nicht rein. Weil der Alkohol zieht dann wieder so den Körper das Wasser weg.
Sie holt zwei Schälchen aus einem Regal, zwei Stäbchen.
Stäbchen oder Kabel?
Stäbchen. Danke.
Essen im Stehen in der Küche. Selbst Tofu schmeckt, wobei ich den sonst eher für überbewertet halte, Geschmacklosheit. Dieser hier nicht. Er ist heiß, er ist frisch aus dem Öl und Soji Kim hat ihn zubereitet. Starkult? Gehe ich gerade in die Knie vor der Starköchin?
Mhm.
Sie ist selbst zur Marke geworden. Kim Koch steht draußen über dem Restaurant, die Schrift mit S-Stäbchen stilisiert. Branding. Sie weiß, wie Marketing geht.
Kim ist Familienname, Zoe ist ein Vorname. Aber hier in Österreich gibt es nicht so viele Kims. Und daher habe ich einfach leicht zu merken, Kim, für mich Kim, was ist ein Name? Das könnte eigentlich X, Y und Z auch heißen. Wichtig ist eigentlich, wer ich bin. Und was ich mache, dass die anderen Leute irgendwie wissen, wer ich bin. Und dass eine Zeichnung, Bezeichnung Kim oder Zoe oder XYZ, K2, vollkommen im Sinne wurscht, denke ich mir. Also asiatisch gedacht ist ja wieder Namen, wenn jemand eigentlich eine Person diesen Namen bekommen hat, gibt es eine bestimmte Bedeutung und nach vorn und so weiter. Ich glaube, ich bin viel zu weit weg von zu Hause.
Was heißt denn Zoe eigentlich?
Zoe bedeutet gute Hoffnung.
Auf ihrer Internetseite hat sie YouTube-Videos stehen, Schaukochen mit Kim. Sie kann Unterhaltung, sie kann Kommunikation und sie kann kochen. Das hat sie von ihrer Mutter gelernt, erzählt sie. Der Vater ist gestorben, als Zoe noch sehr klein ist, schreibt sie im Kochbuch Kim kocht. Die Mutter hat in der zweitgrößten Stadt Südkoreas in Busan ein Restaurant betrieben.
Ja, direkt, also größte Hafenstadt. Und ist der zweitgrößte Stadt in Korea, Südkorea. Und da bin ich zu Hause. Und dann, ja, ich bin mit 19 hergekommen. Und 0:15 wollte mal was anderes anschauen, andere Welt anschauen, als die Welt, die man eigentlich Frauen komplette Freiheit hatte, oder dachte ich. Also einfach Sehnsucht nach andere Länder, wo ganz anders waren. Und so bin ich dann durch Zufall, rein Zufall in Wien gelandet. Da dachte ich, ach, da bleibe ich sicher 6 Monate und dann bin ich sicher, in Paris oder irgendwo anderen, in Italien bin ich unterwegs, weil ich wollte da schließlich Mode machen. Ja, mittlerweile 34 Jahre her. Oh Gott, die Zeit vergeht. 34, 35, oh Gott. Mittlerweile.
Das heißt, Sie waren auf der Suche nach Freiheit als Frau?
Ja, was anders. Also, ich würde nicht sagen ganz Freiheit, das ist ja später gekommen. Am Anfang war ja so, Christian Andersen, diese Filme, oder ich habe gerne eigentlich, ja, wie ich klein war, Kinderbücher gelesen, und wie ich ein bisschen größer wurde, habe ich griechische Mythos habe ich sehr gerne gelesen. Und ich war ja sehr verspielt auch und verträumt dann auch noch. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde gerne mal auf großen Ball sein mit einem Prinz. Ey, jede, alle kleine Kinder, die denken, mit einem Ballkleid und Ballsaal mit einem Prinz zu tanzen und so weiter. Und dann später war es eigentlich ein Frühstück beim Tiffany, Audrey Hepburn. Ich wusste gar nicht, damals war ich, wie alt war ich dann, 12 oder 13, ich wusste gar nicht, was Hintergrund war. Aber für mich war das eigentlich eine Freiheit als Frau, ständig Party macht. Und bei uns war das so, die Frauen haben damals eigentlich nicht Freiheit, in die Zigaretten zu rauchen. Aber sie, alle öffentlichen, so kleinen Zigarillos und dann mit so einem, wie nennt sich das da, diese Pfeife dann dazu.
Zigarettenspitze.
Ja, genau. So, Pfeife dann doch da, Zigaretten dazu, und herumgespielt hat, Partys gemacht hat. Ich habe mir gedacht, das war cool. Ich möchte mal so in diesem Land einmal sehen. Bei uns hat es eigentlich Evening Dress gegeben, aber es war kein Unterschied. Wir wussten nicht, was eigentlich Cocktailkleid ist und ein Ballkleid ist. Wir wussten nicht eigentlich, weil das weder noch das bei uns gibt. Bei uns war das eigentlich so, wenn du Geburtstag hast, du hast noch Reisschale und dann Beilagen dazu. Und dann kommt der amerikanische Geburtstagstorte in der Mitte und sagt, Happy Birthday, auf, natürlich auf Koreanisch, Engelzucker haben wir. Und es hat nicht dazu gepasst. Ich habe mir gedacht, ich muss dorthin, wo sowas kommt und wie das eigentlich funktioniert. Meine Mama hat in die Privatschule mich eigentlich gehen lassen, wo man eigentlich Esskultur kennenlernt. Auch damals habe ich eigentlich Messer und Gabel essen. Viele Leute können mit Messer und Gabel nicht umgehen, so wie hier eigentlich, die mit dem Stäbchen nicht umgehen kann, ist ja logisch. Und habe ich ihm alles gelernt, eine ganz lustige Geschichte. Weingläser und so, Pipapo, Wassergläser, Messer vom Außen nach Innen, Gabel und so weiter, alles war klar. Ich war einmal eingeladen hier, wie ich ja hier kam, und sah einen kleinen Messer, mit dem ich gar nicht anfangen konnte. Es war, lag nicht in die neben dem Teller herum, sondern auf einen extra Teller oben. und der war ziemlich stumm, konnte man sicher nicht schneiden. Ich wusste nicht, was macht man mit diesem Messer? Das war Buttermesser. Natürlich, wir hatten kein Brot und daher keine Butterschüssel und ein Buttermesser haben wir nicht gehabt und daher war das für mich, das haben wir nicht gelernt. Ich wusste nicht, was das ist. Ich habe nur zugeschaut, was die anderen machen. Ich dachte, aha, natürlich, wir hatten kein Butter, Brot hatten wir auch nicht. Wie soll der Buttermesser eigentlich dann dort lernen? Und dann habe ich nachher gelernt und ich habe alleine geschmunzelt, also sowas, und wollte einfach dorthin kommen, wo es war, Ursprungsland.
Die Zeiten sind unruhig. Damals in Südkorea, erzählt So-Yi Kim, 1961 hatte sich das Militär an die Macht geputscht, mit Park Chung-hee an der Spitze. Der wird 1979 bei einem Trinkgelage von seinem Geheimdienstchef erschossen. Es kommt zu Unruhen. Im ganzen Land demonstrieren Menschen. Die Militärs greifen hart durch. Das erste Mal riecht So-Yi Kim etwas, das nach Kochtopf riecht, aber nicht von dort kommt. Ein beißender Geruch, der die Augen tränen lässt.
Und ich habe erstmal mein Leben Tränengas gerochen und meine Mama auch. Meine Mama hat gedacht, irgendwer röstet dann die Chili in der Pfanne, weil das hat richtig so auf einmal zum, wir waren in der Wohnung, haben Fenster irgendwie aufgemacht und dann gelüftet und auf einmal hat meine Mama nach außen geschrien, wer in dieser Nacht röstet der Chili? Welcher Wahnsinnige macht das? Und dann wir haben nicht vergessen, zum Husten angefangen, den Tränen sind rausgekommen und das war eigentlich Tränengas, weil die Demonstranten eigentlich verjagen wollte, haben sie eigentlich dann die Polizisten oder die Militär haben sie eigentlich die Tränengas eigentlich ja geschossen.
Und nur viele Zivilisten werden in Südkorea damals vom Militär getötet. Die Mutter kennt das aufmüpfige Naturell ihrer Tochter. Um sie aus der Schusslinie zu bekommen, schickt sie sie nach Europa.
Wenn meine Mama gedacht hat, okay, wenn einzelne Tochter, wenn sie noch dann da ist, ich war von Kleinkind aus immer rebellisch, also ich war immer Vordergrund, hat sie gedacht, ja, Fahnenträger, nieder mit der Regierung, da wäre sicher ein Gefängnis. Naja, wenn sie es will, dann soll sie mal ins Ausland einmal so 6 Monate mal beruhigen und dann wird sie eh so bis zurückkommen.
So-Yi Kim ist 19 Jahre alt, als sie nach Wien kommt. Der eiserne Vorhang steht damals noch. Es ist Winter, es ist kalt.
Alles fremd, du kannst nicht sprechen und da ist das für dich alles neu. Kalt war es, sehr kalt. Aber sonst, du hast kein Gefühl, dass du sagen könntest, okay, wie und was und so weiter. Kannst nicht sagen. Es beginnt dann erst nach 2 oder 3 Jahren, wenn du ein bisschen verstehst, aber du kannst nicht dann zurücksprechen. Also so quasi taubstumm beginnt das Ganze. Und die Zeit ist sehr, sehr böse. Und das muss schnell eigentlich loswerden, indem du irgendwie besser Deutsch sprichst und besser lernst. Das hängt ja von dir ab. Also den Minderwertigkeitskomplex hast du mit dir zu tun, aber nicht der Umgebung. Umgebung war immer da. Das Glas kann eigentlich halb voll sein und halb leer. Ich bin ja immer ein positives Kind und ich sehe immer die Sonnenseite. Und daher, ich sehe das eigentlich etwas, okay, wenn das so sein sollte, dann brauche ich das Problem endlich lösen. Ich muss ein Problem lösen. Ich habe manche Wörter, die ich nicht sagen konnte, habe mir den Spiegel angeschaut, sagt, du bist ein Papagei, schaltest dein Gehirn ab und jetzt machst du das, was die Leute sagen. Mundart, 100.000 Mal habe ich in den Spiegel geschaut. Das Pferd, Psychologie oder Rat, das können sie nicht aussprechen. Aber ich kann es. Also, man muss nur ausprobieren.
Dann lacht sie ihr Koboldlachen. Sie lacht gern und viel, obwohl sie zu Beginn ihres Wiener Abenteuers gar nicht viel zu lachen hat. Und sie macht auch Erfahrungen mit Ausländerfeindlichkeit. Aber sie ist nicht der Typ, um Opfer zu sein.
Ich bin auch in der Straßenbahn zusammengeschlagen worden von 3 jungen Mädels. Ja, und da hat sie niemand geholfen. Okay, Schmerzen heilt das nach einer Woche. Und du brauchst nur denken, okay, gut Deutsch, scheiße, ich habe heute einen scheißen Tag gehabt, okay, aus, basta. Dann ist es nach einer Woche Schmerz weg, ist es weg. Aber wenn du sagst, weil ich Koreanerin bin und die 3 Mädels, die Raudis haben mich zusammengeschlagen, warum bin ich dann, warum sehe ich dann so? Dann ist es nichts. Ich habe dann auch 10 Zeiten gehabt, wollte sein wie hier Europäer. Ich habe meine Haare auch blond gefärbt damals, also eher blondmäßig. Und da sollte Glunker, ganz wilde Frisur und so weiter. Es nutzt alles nichts. Im Grunde genommen, ich bin eine Koreanerin. Ja. Und dann habe ich Prüfung an der angewandten Kunst gemacht. Na, bang, natürlich durchgefallen. Damals war er eigentlich war er sehr sauer. Werde nie vergessen, das war die Frau Reider, glaube ich, heißt sie. Es wäre super gewesen, wenn sie gesagt hätte, okay, Sie sind nicht gut genug, okay, gehen Sie nach Hause, kommen Sie nicht mehr, oder so. Und dann hat sie gesagt, naja, ich kenne europäische Kultur nicht so gern und daher passt nicht dazu. Und daraufhin habe ich dann, dann gehe ich dann in Matura-Klasse und dann mache ich dann Matura fertig, komme wieder, dann werden sie mich aufnehmen. Hätte sie einfach sagen brauchen, du bist nicht gut, jetzt geh, mach was anderes. Na, hat sie gesagt, na, das kann man auch nicht so sagen. Ich sage, was ist denn? Das muss ein Blut haben, die europäische Kunstgeschichte, sonst kann man das nicht eigentlich nachvollziehen. Das war für mich eindeutig. Sie will mich einfach nicht haben. Und daraufhin bin ich dann der 16. Bezirk in die Modeklasse. Ganz normale Prüfung gemacht, bestanden, super Klasse, war ich drin, habe das fertig gemacht. Und an und für sich, mir war schon klar, es ist mir wurscht, ich wollte das machen. Und man dort und dort, wem kümmert's? Ich habe dann meine eigene Linie gemacht und so. Und siehe, passt auch nicht. Was bin ich jetzt geworden? Ich bin eine Köchin geworden.
Und wie kam das, also dieser Sprung von der Mode zum Kochen? Na gut, ist beides was Kreatives auf und
ab. Absolut. Also für mich sogar, Kleider machen Leute, sagt man, aber nach außen. Aber das Essen, Kochen hat was sehr, sehr Intimes zu tun. Wenn man eigentlich damit Kleider kann man eigentlich, obwohl sie gar nicht sind, kann man etwas angeben. Aber diese Angeberei hört dann auf, wenn das Essen in meinen Mund reingeht, ich in die kaum ist für mich und dann werden sie jeder ehrlich.
Ästhetik also liegt dir, das ist die Verbindung zwischen Mode und Kochen. Aber als Soji Remix. Soji Kim umgibt sich mit Schönem. Das Restaurant ist holzgerahmt, wenige Tische auf dem Tresen liegen eingelegte Ginsengwurzeln in einem Glas, auf den Tischen Blumen. Es ist schön hier. Klar, übersichtlich, kein Kerzenschnickschnack oder Gipsgrotten wie in manchen Pizzerien. Von vorne kann man über die Durchreiche in die Küche schauen.
Ich tue etwas Schönes für jemanden, der eigentlich mein Essen genießt und noch dazu Functional Food für den Körper gut tut.
2001 startet sie mit einem Sushi-Restaurant, eröffnet dann noch weitere, hat eine Schauküche am Naschmarkt. Der Delikatessen-Shop ist auch Sozialprojekt für junge Migranten. Sie tingelt durch Kochshows in Korea und Deutschland, wird zum Fernsehstar.
Kochsendungen mittlerweile habe ich eigentlich, also in Österreich habe ich angefangen 2001 oder 2002, Willkommen in Österreich. Und dann war später bei einer kleinen kurzen Sendung in Korea. Und dann war das angefangen, in Deutschland richtig, richtig viel zu machen. Ich war überall dann Sendungen da. Natürlich kriegt man das super Gefühl. Auf einmal, du hast das Kochen gar nicht gelernt. Und links und rechts im Schuhbeck und dann alle, die Kuckuck alle heißen, die meine Kollegen, die schon mindestens 30 Jahre eigentlich schon Kochen gelernt und dann tätig sind, mit denen in einer Reihe stehen. Na, das ist schon was Cooles. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Nur, das wird auch irgendwann mal Belastung. Wenn du öfters machst, erst einmal ist super cool, abgeholt, Business Class, wow, die da du, puh, wow. Aber es ist dann halt auch eine Arbeit und die Zuschauer wollen, es ist vollkommen egal, ob du gut drauf bist oder nicht. Die wollen dann beste Sachen sehen. Und dann hat es wieder angefangen in Korea. Na, da war überhaupt der Beste. Die sind noch mehr als Königin behandelt und alles. Wuhwa, alles. Aber es ist auch eine Belastung. Meine Mama hat gesagt, wenn das Geld von fremdes Geld bis deine Hosentasche kommt, gibt es sehr viele Wege. Es gibt es nicht gratis. Hat vollkommen recht. Und dann irgendwann mal komme ich dann drauf, all diesen Dinge, das eigentlich auch keinen Sinn hat. Ab dem Punkt, also das ist ein 2000, hier ist mittlerweile 5 Jahre haben wir dann da, 2016, wie das in die Währinger Straße 46 aufgesperrt habe, da dachte ich mir, nein, jetzt will ich gar nichts mehr. Alles gestoppt.
Faule mag sie nicht, sagt sie. Sie ist da auch ein ziemlich quirliges Vorbild. Ein Alpha-Weibchen, hat sie mal über sich selbst gesagt. Sie war in der Schule Klassenbeste, Mathe, Koreanisch, 100-Meter-Lauf. Aufstehen, Krone richten, das könnte ihr Credo sein. Sie steht selbst in der Küche, aber sie ist keineswegs das Heimchen am Herd.
Früher hat's geheißen, gut aus in dem Service und Dumpfbacken eigentlich in der Küche. Die Zeiten sind schon vorbei. Ganz im Gegenteil. Wenn man nicht intelligent ist, kann man nicht kochen. Das heißt, diese Kreativität und ständig überlegen, die Kombinationen, um wie das machen kann und das und jenes und saisonal auch nachzudenken, um was ist in diesem Markt und noch dann dazu überlegen, okay, was habe ich letztes Mal nicht gemacht, okay, das könnt ihr machen, die Kombinationen zusammen und das Ganze sollte in deinem Körper etwas Gutes tun. Sogenannte Functional Food. Nicht, weil mein Ego, ich mache das da, mische mal was zusammen, mache dann das, ob du das brauchst oder nicht. Zum Beispiel, wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, kochst du Wildgerichte und alles Mögliche mit Rotweinsauce und so, pfff, na, da schießt er nochmal. Das wäre zu einseitig. Und dann gibt es eigentlich, wie man das machen kann, all diese Dinge. Also das ist Kreativität pur und anstrengend und das ist eigentlich schon was Schöneres, eine Bestätigung. Wissen Sie, warum denn die Kirche eigentlich einen weißen Kittel anhat?
Weil er so eine Art Arzt ist.
Genau, Mittelalter. Bingo. Mittelalter hat einen König, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, und Apotheker, Mediziner und Kirche haben den gleichen Rang gehabt, und weil die Kirche mit den Kräutern dann eigentlich die Leute geheilt haben. Und deswegen dürfen die beide weißen Kittel tragen.
Ihre Rezepte sind kreativ. Sie kombiniert zum Beispiel Grammeln mit Thunfisch. Das Essen sieht auch noch schön aus. Essen wie eine Modenschau. Auch im Restaurant. Kunst an den Wänden, leichte Raumteiler aus Blumen und Schilf. Inspiration findet sie überall. Sie ist um die Welt gejettet, um Restaurants zu besuchen.
Also ich habe das angefangen zu kochen, das, was ich gerne esse. Also Fisch und Seafood. Das jetzt immer gern, mit dem habe ich angefangen und üben. Also, falsch. Ich habe es sogar gelernt, muss man auch sagen, so wie ein Gast in ein Restaurant geht, hinsitzt und das Essen isst. Das war meine größte Kochlehre. Also, du siehst deine Speisen, okay, du fängst zum Analysieren an. Wie schaut es Optik aus? Okay, ist das das, was irgendwie du wolltest und kostest? Okay, so schaut es aus. Wow, toll. Die Kombination, was ist die Philosophie von dem? Ganz am Anfang habe ich alles aufgeschrieben und so heimlich Fotos auch gemacht. Und das Beste ist, ich war schon überall, ziemlich überall essen, in einem fremden Restaurant gegessen und dann kleine Asiatin, ja, Oma, deine Küche anschauen kann, wie toll das ist. Die glauben nicht, dass ich Köchin bin. Also, die wollen, ah, super, die zeigen das. 9.21 Uhr oder beste Zeiten gehen die Tür auf, du siehst das und du siehst, wie schön das gearbeitet wird. Und dann machst du so ein Augen, klick, 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 Foto. Ah, dass die Soßen wird so gemacht, okay, kurz, pum, und gleich, oh, it's very nice, nice, wow, wow, wow. Jetzt sprichst du ein bisschen zu schnell dazu und dann machst du gleich gesamten Fotos in deinem Gehirn, kommst raus und machst eine kleine Notiz, was du gesehen hast. Und das war einzige meine Kochlehre, das habe ich schon überall gemacht.
Die Abende im Restaurant sind lang, gehen schon mal bis 3:30 Uhr nachts, erzählt sie. Ihr Adoptivsohn geht mittlerweile eigene Wege. Die Tage lässt sie mit einem Glas Wein ausklingen. Das Personal um uns herum ist freundlich, entspannt, respektvoll. Irgendwo habe ich gelesen, bei Soji Kim zu arbeiten, das sei wie ein Bootcamp. Stimmt das? Ist sie eine Schinderin?
Naja, sagen wir es dann so. Ich bin sehr streng, aber meine Mitarbeiter lieben mich auch, sonst wären sie schon längst gehen. Wenn sie von da weggehen, können sie überall arbeiten, wenn das eine Antwort ist. Mit offenen Armen werden sie empfangen. Von mir lernen sie Disziplin und die Freundlichkeit und die Liebe, miteinander umzugehen und die Strategie und logisches Denken. Ja, mit den Leuten umzugehen, freundlich sein. Und das Leben genießen, gewissermaßen.
So spricht jemand, der um seine Meisterschaft weiß. Sie könnte auch Spitzensportlerin sein. Sie hat Hauben gesammelt, ihr Kochbuch Kim kocht bekommt Preise. Von ihrer Mutter hat sie zwar kein Rezeptbuch geerbt, aber Erinnerungen. Erinnerungen, die in den Geschmacksknosp gespeichert sind.
Nein, hat sie nicht. Kein Rezeptebuch. Aber kein Buch, wenn man wirklich jemand gern hat und wenn man weiß, wenn man wirklich will, hat man alles in den Kopf dann drinnen. Muss nicht geschrieben haben. Rezepte kommen und gehen. Man braucht so, wenn du mit Rezepte auswendig machst, gibt es eigentlich statt 1 Gramm Zucker und 2 Gramm, dann ist es schon komplett andere Speisen. Genauso aber der Inhalt, der Ursprung, die Philosophie, wenn du hast, die Vielfaltigkeit, kannst du selber in dir gestalten. Und das hat sie mir hinterlassen. Und das ist ganz toll.
Sie versteht Migranten nicht, sagt sie, die im Kopf in ihrer Heimat gefangen sind, sich nie auf Neues einlassen. Sie ist in Wien eingetaucht, schwimmt mit wie im Donauwasser, hat auch schon lange die rot-weiß-rote Staatsbürgerschaft. Ist Österreichs Hauptstadt Heimat für Sie?
Heimat wäre das nicht passend, ich bin ja nicht geboren. Ich sehe das eigentlich immer, wo ich zur Welt gekommen bin, ist in Korea. Und das ist auch dann wichtig, aber auch bei den Kindern, die Erziehungen sind auch ganz, ganz wichtig. Also die beide müssen parallel laufen. Ohne Wien wäre ich nicht so selbstständig, wie ich jetzt bin, glaube ich. Wurde wohl oder übel gezwungen, mittlerweile eher positiven Seite. Ich bin so jetzt geworden, wie ich jetzt bin. Ich weiß es nicht, wenn ich in Korea wäre, genauso. Viele sagen, sie wären sie überall gleich, haben meine Mitarbeiter schon auch schon gesagt, aber bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wäre es wahrscheinlich geheiratet, Kinder bekommen, zu Hause und keine Ahnung. Also hier fühle ich mich zu Hause. Ich werde sicher nicht zurückgehen.
Das war Soji Kim, die 5-Elemente-Antwort auf Blunzen und Wiener Schnitzel. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken, Sternchen, Kommentare, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich abonnieren, weitersagen, empfehlen. Und wer mich unterstützen will, der kann für den Gegenwert schon eines Biers im Monat eine Mitgliedschaft bei Steady abschließen. Und wer sich Technik bestellt oder eine neue Gitarre, der kann das über den Thomann-Button auf meiner Seite tschuschenaquarium.com tun. Ich bekomme dann ein paar Punkte und Rabatt für mein nächstes Mikrofon. Das war's von mir. Ciao und gut Tauch. Der nächste Tauchgang geht zu Vedran Djihic, der als bosnisches Flüchtlingskind nach Österreich kam und heute einer der bekanntesten Balkan-Experten des Landes ist.
Wien habe ich mir dann auch durch Literatur, durchs Lesen erarbeitet, eben Freud bis zu den österreichischen Literaten der Zwischenkriegszeit. Da hat Wien auch immer eine große Rolle gespielt und dann war ganz klar, also studieren sofort nach Wien, Wohngemeinschaft, Studentenleben. Das waren diese Zeiten, also wirklich FPÖ im Aufstieg. Ausländer raus, Volksbegehren, Lichtermeer, dann diese Debatten in dieser Zeit über den Beitritt zur Europäischen Union und mittendrin auch noch die größten studentischen Proteste der Zweiten Republik in den 90er Jahren in Wien. Da war ich dann im Audimax und da haben wir Revolution gemacht und da bin ich durch die Straßen gezogen. Ich würde sagen, aus der heutigen Sicht ein Verschmelzen mit der Stadt, ein Umarmen der Stadt mit all den Widersprüchen und mit der Buntheit der Stadt und mit Menschen in dieser Stadt, wo dann bei einem Zeitpunkt es für mich auch ganz klar war, also genauso wie Prijedor eine Stadt war, die mich geprägt hat, ist jetzt Wien auch eben eine von meinen Heimatstädten.
Tschuschenaquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart.